Wir gehen jetzt, wenn Sie eine Bibel-App dabei haben oder gar eine analoge Bibel, in den Hebräerbrief. Ich hatte das ja versprochen, wir gehen in die Hall of Fame der Bibel, Hebräerbrief Kapitel 11, und dort gehen wir nach Vers 4. Mehr machen wir heute Abend nicht, nur Vers 4. Es ist also, kann man überblicken. Gut. Zur Zeit der Pioniere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchquerte ein Mann eine ausgedehnte Wüste. Er geriet in Schwierigkeiten und war bereits am Verdursten, als er plötzlich eine verlassene Hütte und daneben eine Pumpe entdeckte. Nun muss jede Pumpe, wer einen Schrebergarten sein eigen nennt, weiß das, jede Pumpe muss zunächst mit Wasser gefüllt werden, bevor sie Wasser liefern kann. Das ist eine ganz klare Sache. Der Mann aber hatte kein Wasser, das war ja gerade sein Problem. Als er näher kam, entdeckte er eine handgeschriebene Notiz, die an einen verschlossenen Krug neben der Pumpe geheftet war. Die Notiz lautete folgendermaßen: In diesem Krug ist gerade genug Wasser, um die Pumpe zu füllen. Es wird aber nicht reichen, wenn du jetzt etwas davon trinkst. Dieser Brunnen ist nie ausgetrocknet, auch in den heißesten und trockensten Sommern nicht. Darum schütte das Wasser in die Pumpe und bewege schnell den Pumpenarm. Wenn du genug getrunken hast, fülle diesen Krug wieder für den Nächsten, der hier vorüberkommt. Was sollte der Mann tun? Sollte er dem Versprechen auf der Notiz Glauben schenken und das Wasser in die Pumpe füllen? Was aber würde geschehen, wenn der Brunnen gar kein Wasser liefern und er dann umso sicherer dem Tod durch Verdursten ausgeliefert sein würde? Wäre es nicht doch klüger, wenigstens das Wasser im Krug zu trinken, auch wenn es nicht reichen würde, um seinen Durst zu stillen und seine Wasserflasche zu füllen? Sollte er wirklich sein ganzes Leben auf ein schriftliches Versprechen bauen? Was nur sollte er tun? Es ist nicht bekannt, wie sich der durstige Mann am Ende entschieden hat. Fest steht aber, dass jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens unausweichlich vor einer anderen Frage steht, die mindestens ebenso schwierig ist wie jene, die der einsame Wüstenwanderer zu beantworten hatte. Die Frage nämlich, ob er dem Wort Gottes der Bibel Glauben schenken will oder nicht. Wer sich auf den Glauben an den Gott der Bibel einlässt, wird über kurz oder lang eine Veränderung seines Charakters erleben. Wir haben das eben angesprochen. Er entwickelt sich zu einer geistlichen Persönlichkeit, denn der auferstandene Jesus lebt sein herrliches Auferstehungsleben in ihm und durch ihn. Da muss Veränderung kommen. Muss. Das heißt, durch den Glauben kommt immer Veränderung. Und damit betreten wir jetzt in Gedanken die Hall of Fame der Bibel. Wir erinnern uns, in der Hall of Fame der Bibel sind Persönlichkeiten versammelt, die den Glauben in markanter Weise gelebt haben. An ihnen können wir ablesen, was es heißt, zu einer geistlichen Persönlichkeit zu reifen und eine geistliche Charakterbildung zu erfahren. Und die erste Person, die uns in der Hall of Fame entgegentritt, ist eine Persönlichkeit, deren Lebensumstände jedenfalls zunächst durchaus etwas Rätselhaftes haben. Es handelt sich um Abel, Sohn der Eva, und um seinen Bruder Kain. Punkt 1 heute Abend, ein ungleiches Paar. Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Abel ist die erste Person, die hier als Vorbild des Glaubens vorgestellt wird. Und die Tatsache, dass er als erster in der Linie der Glaubensvorbilder erscheint, ist interessant. Ich meine, man könnte doch denken, naja, also wenn der Verfasser des Hebräerbriefes nun schon so weit zurückgreift in die Vergangenheit, dass er uns Abel als das erste Vorbild des Glaubens vor Augen malt, warum greift er dann nicht gleich noch ein bisschen weiter zurück bis zu Eva und Adam, den ersten beiden Menschen? Warum ist ausgerechnet Abel der Erste in der Liste? Tja, warum Abel? Die Antwort ist ganz einfach. Eva und Adam konnten keine Vorbilder im Glauben sein, denn sie waren ja noch direkt mit Gott umgegangen, von Angesicht zu Angesicht. Sie brauchten nicht zu glauben. Sie konnten Gott zumindest hören. So steht es in 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8. Sie konnten ihn zumindest hören und ihm so direkt begegnen. Und darum waren sie keine Glaubenden im biblischen Sinne des Wortes. Die Kette der Glaubenden beginnt erst nach Eva und nach Adam und nach der Vertreibung aus dem Garten Eden. Die Kette der Glaubenden beginnt mit Kain und Abel. Erst diese beiden Brüder kannten Gott nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Sie kamen jenseits von Eden zur Welt. Erst für sie war der Glaube eine Notwendigkeit. Und darum greift der Verfasser des Hebräerbriefes, es war möglicherweise der Apostel Paulus, auf Abel als dem ersten Glaubensvorbild zurück. Abel war der allererste Mann des Glaubens. Kain, sein Bruder, glaubte auch, dass Gott existiert, das ist keine Frage, aber ein Glaubender im biblischen Sinn war Kain nicht. Wir kommen gleich noch drauf. Ja, und dann findet sich in Hebräer 11, Vers 4 gleich so ein seltsames Sätzchen über Abel, das einem irgendwie Rätsel aufgibt. Das Sätzchen lautet, durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er gestorben ist. Rätselhaft. Wie soll man so einen Satz verstehen? In welcher Weise redet Abel heute noch, obwohl er doch längst gestorben ist? Vielleicht hilft uns an dieser Stelle ein Statement des kanadischen Schriftstellers James Moffat weiter. Moffat schrieb einmal Folgendes: Der Tod ist nie das letzte Wort im Leben eines Menschen. Wenn ein Mensch diese Welt verlässt, ob er nun gerecht oder ungerecht ist, hinterlässt er etwas in der Welt. Er kann etwas hinterlassen, das wächst und sich ausbreitet wie ein Krebsgeschwür oder ein Gift, oder er kann etwas hinterlassen wie den Duft eines Parfüms oder eine Blüte der Schönheit, die die Atmosphäre mit Segen durchdringt. Jeder Mensch hinterlässt etwas, wenn er diese Welt verlässt, auch Abel. Sein Leben ist wie eine Botschaft an uns, die Nachgeborenen des 21. Jahrhunderts. Und genau diese Botschaft wollen wir jetzt miteinander herausfinden. Lernen wir Abel und seinen Bruder Kain näher kennen. Im 1. Buch Mose, Kapitel 4, 1 bis 4, heißt es von ihnen. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit der Hilfe des Herrn. Danach gebar sie den Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber am Ende der Tage, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Manche haben genau an dieser Stelle einen Einwand. Sie sagen, wie kann es sein, dass Kain wusste, wie man ein Feld bestellt, einsät und aberntet? Woher wusste er bitte, wie man Feldfrüchte richtig lagert, damit sie nicht verderben? War doch alles völlig unbekannt. Kain konnte das doch gar nicht wissen. Tja, und Abel? Woher hatte der seine Kenntnisse, wie man eine Schafherde pflegt, Wolle gewinnt, sie zu Fäden verspinnt und Kleidung daraus fertigt? Das war doch komplettes Neuland damals. Kain und Abel konnten diese Dinge doch gar nicht wissen. Wirklich nicht? Überlegen wir, die Intelligenz der ersten vier Menschen muss extrem hoch gewesen sein. Wir sind ja meistens geneigt, frühere Generationen für etwas dümmlich zu halten, weil sie noch keine blitzenden Computer bedienen konnten, was unstrittig wahr ist. Aber es ist gefährlich, das zu denken, wenn es an die ersten Menschen geht. Adam war zum Beispiel in der Lage, der großen Tierwelt um sich herum Namen zu geben, und diese Namen alle zu erinnern. Im 1. Buch Mose, Kapitel 2, 19 bis 20 heißt es: Und Gott der Herr machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Das war eine gewaltige kognitive Leistung, zu der heute kein Mensch mehr in der Lage wäre. Also, die Brüder Kain und Abel müssen hochintelligent gewesen sein, intelligenter als die Hochbegabten heute. Denn ihre Intelligenz war noch nicht beschädigt so sehr durch den Sündenfall, wie es bei uns ist. Es ist viel Zeit vergangen seit damals. Aber woher hatten sie Informationen über Ackerbau und Viehzucht? Antwort: Sie hatten die nötigen Informationen von Gott selbst. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15 heißt es: Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also Gott gab den Menschen damals einen Auftrag, der bis heute unverändert gilt, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und wenn Gott einen Auftrag gibt, stellt er immer die nötigen Mittel dazu zur Verfügung, um diesen Auftrag auszuführen. Das heißt, er hat den ersten zwei Menschen, Eva und Adam, erklärt, wie sie den Garten Eden bebauen und bewahren sollten. Und das wiederum bedeutete, dass er ihnen zeigte, wie man einen Acker bestellt und wie man Früchte lagert, wie man Schafe pflegt und so weiter. Und so war es für die Brüder Kain und Abel durchaus kein unlösbares Problem, ein Ackermann oder ein Schäfer zu werden. Und jetzt wenden wir uns diesem rätselhaften Opfer zu, das Kain und Abel Gott in einem Akt der Anbetung brachten. Es gibt eine Menge zu entdecken dort. Punkt 2, eine rätselhafte Opfergabe. Viele, viele Fragen und Spekulationen haben sich an diesen Bericht über die Opfer der Brüder Kain und Abel geknüpft. Immer wieder haben Menschen sich gefragt, was war anders, was war besser an dem Opfer des Abel? Wieso nahm Gott das Opfer des Abel an, das Opfer des Kain jedoch nicht? Rätsel über Rätsel. Und doch wird die Sache ganz gut klar, wenn man nur genau genug die Aussagen der Bibel anschaut. Erste Buch Mose, Kapitel 4, 3 bis 4. Es begab sich aber am Ende der Tage, heißt es dort, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Beide Brüder bringen ein Opfer vor Gott. Sehr wahrscheinlich wurden diese Opfer an einem, ein und demselben Tag und auch am selben Ort dargebracht. Denn Kain konnte schließlich das Opfer seines Bruders Abel sehen. Er konnte beobachten, wie Abels Opfer von Gott angenommen wurde, seines jedoch nicht. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, 4 bis 5 heißt es: Der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an, aber Kain und seinem Opfer schenkte er keine Beachtung. Da packte Kain der Zorn und er starrte finster vor sich hin. Was folgt aus alledem? Die beiden Brüder hatten offensichtlich Informationen darüber, wie ihre Anbetung Gottes und ihre Opfergabe auszusehen hatte. Sie hatten Informationen darüber, wann und wo dieses Opfer der Anbetung gebracht werden sollte. Vielleicht hat da sogar eine Art Altar gestanden, das wissen wir nicht. Vielleicht. Das heißt, die beiden Brüder haben ihre Opfer nicht nach Gefühl und Wellenschlag gemacht, sondern sie wussten, was zu tun war. Wahrscheinlich hat Gott ihnen die nötigen Informationen dazu zugänglich gemacht. Sie hatten sehr wahrscheinlich eine Anweisung von Gott, ein Wort von Gott, wie dieses Opfer auszusehen hatte. Aber die beiden Brüder gingen mit dieser Anweisung Gottes unterschiedlich um. Sie waren ein ungleiches Paar. In diesem Zusammenhang wird ein Detail wichtig, das sehr gut zeigt, wie es in ihren Herzen ausgesehen haben mag. Im ersten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 4 wird berichtet, dass Abel sein Opfer von den Erstlingen seiner Herde brachte. Das heißt, Abel brachte das Beste von seiner Herde. Sein Opfer war Ausdruck seines Vertrauens und auch der liebevollen Hingabe an Gott. Es war ein Opfer durch den Glauben, wie der Hebräerbrief sagt. Wie stand es aber mit Kain? Von ihm heißt es, dass er sein Opfer von den Früchten des Feldes nahm. Das heißt, Kain brachte nicht das Beste seiner Feldfrüchte, er brachte einfach das, was gerade zur Hand war. Das wiederum bedeutet, Kain handelte nachlässig. Es war ihm nicht wichtig, Gott ausschließlich das Beste zu bringen. Es war natürlich an sich völlig in Ordnung, Feldfrüchte zu opfern. Das hat es später in Israel auch gegeben. Aber bei Kain gab es ein Problem. Sein Opfer war nicht Ausdruck des Vertrauens und der liebevollen Hingabe an den lebendigen Gott. Sein Opfer war ein Ritual, das äußerlich vollzogen wurde, aber bei dem er nicht mit dem Herzen bei der Sache war. Es geschah nicht durch den Glauben. Aus diesem Grund war Abels Opfer ein besseres Opfer, wie Hebräer 11, Vers 4 sagt. Abels Opfer wurde angenommen, Kains nicht. Die unterschiedliche innere Einstellung der beiden Brüder machte den Unterschied. Der Theologe und Bibellehrer Warren Wiersbe bringt es auf den Punkt. Er schreibt, Kain wurde nicht aufgrund seines Opfers, sondern vielmehr sein Opfer aufgrund des Opfernden verworfen. Kains Herz befand sich nicht in der rechten Stellung vor Gott. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Das bedeutet, dass er an Gott glaubte und die rechte Beziehung zu ihm hatte. Daran wird eines deutlich, und das wird jetzt für uns wichtig. Kains Herz ging eigene Wege. Er folgte seiner, der Kain-Linie. Seinem Herz fehlte die umfassende Liebe und Hingabe an Gott. Äußerlich sah sein Opfer nicht schlecht aus, aber innerlich war er auf fremden Pfaden unterwegs. Natürlich war Kain davon überzeugt, dass Gott existierte und er wollte auch unbedingt Gottes Anerkennung haben. Aber er wollte diese Anerkennung zu Kains Bedingungen, durch ein äußerlich ziemlich korrekt vollzogenes Opfer, aber ohne echte Beteiligung des Herzens. Und das ging nicht. Im Buch des Propheten Jeremia wird das Herz des Menschen beschrieben. Da heißt es, abgründig ist das menschliche Herz, beispiellos und unverbesserlich. Wer kann es durchschauen? Jeremia 17, Vers 9. Jedes Menschenherz ist von Natur aus so. Von Natur aus, was unsere Herzen angeht, sind wir alle Kains Nachkommen und folgen seiner Linie. Von Natur aus spielt Gott bei jedem Menschen höchstens die Rolle eines Zaungastes. Von Natur aus wollen alle Gottes Anerkennung zu ihren Bedingungen. Gott soll sich fügen. Von Natur aus trotzen alle Menschen Gottes Wort. Erst wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, ändert sich das. Denn dann verlässt er die verhängnisvolle Kain-Linie und folgt der Abel-Linie, der Linie des Glaubens, die bekennt, dass jeder Mensch von Natur aus ein verlorener Sünder ist und Rettung braucht. Und jetzt ist eines ganz wichtig. Wir wissen nicht, wie moralisch gut Abel eigentlich war. Sicher hatte auch Abel Sünden, genau wie Kain. Aber es ging bei dem Opfer, das er Gott darbrachte, auch gar nicht darum, wie gut er moralisch war. Es ging nicht darum, ob er moralisch ein bisschen besser dastand als Kain, sondern als Abel sein Opfer brachte, war auf jeden Fall klar, er war ein Sünder wie alle Menschen. Es ging allein darum, dass Abel sein Opfer brachte als Ausdruck des Vertrauens und der liebevollen Hingabe an Gott. Es ist an dieser Stelle bei Kain und Abel wirklich wichtig, dass wir nicht moralisieren. Es geschieht leicht, dass Kain in unserer Vorstellung ein moralischer Finsterling wird, weil er einen Mord beging, was natürlich schwerwiegend war. Und es geschieht ebenfalls recht leicht, dass Abel in unserem Gedanken ein strahlendes moralisches Vorbild wird, das eigentlich immer alles richtig gemacht hat. Dann rutschen wir weg innerlich und denken, ja, der Abel, der war moralisch natürlich viel besser als Kain. Kein Wunder, dass Gott sein Opfer angenommen hat. Dieser Kain, der war ja von vornherein abscheulich, ein Gewaltverbrecher, ein Krimineller. Aber sein Bruder Abel, das war eine Lichtgestalt. Fakt ist, wir wissen nicht, wie die beiden Brüder moralisch abschnitten. Vielleicht war Kain bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem er seinen Bruder erschlug, ein ganz sympathischer Typ. Kann sein. Die Bibel sagt dazu nichts. Klar ist nur, dass Kain auf Abwege geriet, als er sich dafür entschied, Gottes Wort zu ignorieren. Sein Entschluss, den Bruder zu töten, kam in ihm auf, als er sich trotzig gegen Gottes Anweisungen gestellt hatte. Da kam das Unheil, da kam die Wut, da kam die Eifersucht. Mörderische Gedanken loderten auf in ihm im Handumdrehen. An dieser Stelle stellt sich gleich noch eine Frage. Wie hat Kain das eigentlich gemerkt, dass Gott Abels Opfer annahm, aber seines verwarf? Wie ist ihm das klar geworden? Der Hebräerbrief hilft uns auf die Spur. Hebräer 11, Vers 4. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb, Achtung, wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei. Und jetzt kommt's, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Was können wir daraus entnehmen? Ich glaube, es ist dies. Gott tat damals etwas über der Opfergabe Abels. Er tat etwas Handfestes und Sichtbares. Gottes Zeugnis über Abels Gaben muss etwas sehr Deutliches und Klares gewesen sein, denn schließlich konnten sowohl Abel als auch Kain dieses Zeugnis mit ihren Augen wahrnehmen. Sie konnten es sehen. Bei Kain führte es sogar dazu, dass er eifersüchtig und wütend wurde und trotzig seinen Blick senkte. Nun sagt die Bibel nicht direkt, wie dieses Zeugnis von Gott über den Opfergaben Abels aussah. Aber die Bibel gibt uns doch einen Hinweis. An immerhin 5 Stellen in der Bibel zeigt Gott nämlich auf eine sehr augenfällige Weise, dass er mit einem bestimmten Opfer einverstanden ist. Und das war das Herabfallen lassen von Feuer. Schauen wir uns das an. Als Aaron sein erstes Opfer als Priester brachte, 3. Mose 9, 22 bis 24, fiel Feuer vom Himmel auf das Opfer. Als Gideon ein Opfer brachte, Richter 6, 19 bis 21, passierte dasselbe. Als der Prophet Elia auf dem Karmel ein Opfer brachte, 1. Könige 18, 30 bis 39, fiel Feuer vom Himmel. Als David auf dem zukünftigen Tempelplatz ein Opfer brachte, 1. Chronik 21, Vers 26, und als der Tempel schließlich durch ein Opfer eingeweiht wurde, 2. Chronik 7, Vers 1, fiel Feuer vom Himmel auf das Opfer. Und es wurde damit von Gott direkt wahrnehmbar bestätigt, dass er das Opfer angenommen hatte. Darum ist es wahrscheinlich, dass Gott dem Abel das bezeugte, dass er gerecht sei, indem er Feuer auf sein Opfer fallen ließ. Und auch Kain sah das. Und jetzt achten Sie drauf, wie es weitergeht, als Kain wütend und eifersüchtig auf Abel wurde. Gott stieß ihn nämlich nicht weg. Gott stieß ihn nicht weg, sondern redete freundlich und sehr ernst mit ihm. 1. Mose 4, 6 bis 7. Warum ergrimmst du, sagte Gott, und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Was war die Botschaft? Es war, als ob Gott Kain damals ermahnte. Kain, warum bist du so zornig und eifersüchtig? Sei wachsam. Deine Wut und deine Eifersucht werden dich bald tiefer in Sünde führen. Sieh mal, das nächste Mal, wenn wieder Zeit für ein Opfer ist, kannst du doch alles richtig machen. Das nächste Mal kannst du mein Wort annehmen und dein Opfer mit Liebe und Hingabe bringen. Das nächste Mal kannst du alles richtig machen. Und dann werde ich dein Opfer annehmen und danach sehnst du dich doch so sehr. Also gib deinem Zorn und Eifersucht keinen Raum, Kain, sondern herrsche über sie und folge meinem Wort. Wir wissen, Kain hat nicht auf Gott gehört. Er hat sein trotziges Herz weiter in Wut und Eifersucht verhärtet. Und es kam wenig später zum Mord an seinem Bruder. Kain ist also der verhängnisvollen Kain-Linie weiter gefolgt. Auch später noch. Er wurde zum Kind des Bösen, wie der 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 12 betont. Da heißt es, denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie Kain, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Damit sind wir am dritten und letzten Punkt. Wie echte und falsche Anbetung aussieht, haben wir eben bei Kain und Abel gesehen. Jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter und fragen, wie sieht heute unsere Anbetung Gottes aus? Wie können wir zu geistlichen Persönlichkeiten werden, deren Anbetung dem Willen Gottes entspricht? In welcher Weise will Jesus, der ja sein Auferstehungsleben in uns lebt, uns so verändern, dass wir zu Anbetern werden, die Gott gefallen? Die Frage ist brisanter, als man denkt. Also Punkt 3, unverfälschte Anbetung. Die erste Frage im kleinen Westminster-Katechismus lautet, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort dort heißt, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das scheint mir die Botschaft der Bibel sehr treffend zusammenzufassen. Das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Unser Leben soll eine umfassende Anbetung Gottes sein, die ihn verherrlicht mit allem, was wir haben und sind. Anbetung geschieht mit Worten und Liedern im Gottesdienst. Das ist uns ganz geläufig. Sie geschieht aber auch mit unserem Leben, mit dem, was wir tun und dem, was wir lassen. Und beide, Worte der Anbetung im Gottesdienst und praktisches Tun in unserem Leben, müssen zusammenpassen. Sonst wird die Anbetung Gottes beschädigt. Bei Kain passten Anbetung und Leben nicht zusammen. Er ignorierte Gottes Anweisungen und entwertete auf diese Weise seine Anbetung im Gottesdienst. Er setzte, so könnte man sagen, seine Interessen gegen Gottes Willen durch. Er beharrte auf seinem Weg, er folgte trotzig der Kain-Linie. Anbetung im Gottesdienst und Anbetung durch praktisches Tun passten bei ihm nicht zusammen. Bei Abel war das anders. Er lebte im Glauben und in der Hingabe an den Gott der Bibel. Das führte dazu, dass er Gottes Anweisungen über dieses Opfer nicht nur hörte, sondern sie im Vertrauen annahm und mit großer Hingabe in die Tat umsetzte. Bei ihm passten Leben und Gottesdienst zusammen. Seine Anbetung Gottes war unverfälscht. Und jetzt fragen wir, wo stehen wir? Welcher Linie folge ich in meinem Leben? Welche Rolle spielen meine Interessen in meinem Leben? Stehe ich in Gefahr, eigene Interessen gegen den Willen Gottes durchzusetzen? Gibt es bei mir vitale Interessen, die ich gegen Gottes Willen durchsetze, obwohl ich es eigentlich besser weiß? Passen bei mir praktisches Leben und Anbetung im Gottesdienst zusammen? Ist meine Anbetung Gottes unverfälscht oder haben sich störende Dinge eingeschlichen? Jesus will sein unbesiegbares Auferstehungsleben in uns leben. Welches könnten die Stellen in unserem Leben sein, wo Jesus ansetzen will und ansetzen muss? Schauen wir uns ein paar Fallbeispiele an. Fallbeispiel 1. Ein 17-jähriger Schüler ist Christ geworden. In seiner Schule gehört er zu einer Clique, in der er anerkannt und gemocht ist. Die Clique bedeutet ihm viel. Nur zu bald bemerkt er, dass seine Maßstäbe sich geändert haben, als er Christ wurde. Sie passen nicht mehr zu den Maßstäben, denen seine Clique folgt. Aber er fürchtet, die Anerkennung der Gruppe zu verlieren, wenn er sich als Christ outet. So macht er weiter mit, allerdings mit schlechtem Gewissen. In seiner Gemeinde verhält er sich ganz anders. Alle halten ihn dort für einen strahlenden Christen. Je mehr Zeit vergeht, umso unglücklicher fühlt er sich, kann sich aber auch nicht dazu entschließen, sein Verhalten zu ändern. Fallbeispiel 2. Eine Frau Ende 30 lebt mit ihrer Familie in einer Hochhaussiedlung. Sie kämen geltlich eigentlich ganz halbwegs über die Runden, wenn dann nicht ihre Neigung zum Bestellen bei einem bekannten großen Internethändler wäre. Immer wieder kann sie nicht widerstehen und bestellt Dinge, die viel Geld verschlingen. Gegen Ende des Monats landen sie regelmäßig in den Miesen. Der Überziehungskredit verschlingt zusätzlich viel Geld. Die Frau hat ein schlechtes Gewissen, kann aber nicht von ihrer Gewohnheit lassen. Wenn sie und ihre Familie sonntags den Gottesdienst in ihrer Gemeinde besuchen, fühlt sie sich unbehaglich. Sie spürt, dass ihr Lebensstil nicht zu ihrem Leben mit Jesus passt. Fallbeispiel 3. Ein Mann Ende 30 ist in seinem Beruf recht erfolgreich. Er verdient gut und erfährt hohe Wertschätzung von Kollegen und Chefs. Er arbeitet viel, 60 bis 70 Stunden pro Woche sind keine Seltenheit. Auch in seiner Gemeinde ist er aktiv, oft fährt er von der Arbeit gar nicht erst nach Hause, sondern steuert direkt die Gemeinde an, wo er Gruppen leitet und auch als Ältester viel Wertschätzung erlebt. Alle halten ihn dort für einen vorbildlichen Christen. Gleichzeitig vernachlässigt er aber seine Frau und seine Familie, die ihn nur noch selten sieht. Seine Frau ist unglücklich. Gleichgültigkeit und Verbitterung ziehen in ihr Herz ein. Sie spricht ihn wiederholt darauf an, dass er Ehe und Familie vernachlässigt, aber er wehrt ab. Er will nicht auf die Wertschätzung verzichten, die ihm in Beruf und Gemeinde entgegengebracht werden. Irgendwann zieht seine Frau sich innerlich von ihm zurück. Die Ehe besteht zwar rein äußerlich weiter, ist aber belastet. In Beruf und Gemeinde ahnt niemand etwas. Fallbeispiel 4. Eine Frau Ende 60 ist langjähriges Mitglied einer bibeltreuen Gemeinde. Seit längerem ist sie empört über die politischen Zustände im Land. Sie ist erzürnt über Politiker und Parteien und misstraut ihnen zutiefst. Irgendwann schlägt ihre kritische innere Haltung in Wut und Abscheu um. Sie beginnt, Politiker bei Gesprächen in ihrem Bekannten- und Freundeskreis mit Worten zu beschimpfen, die an Beleidigungen grenzen. Und dann passiert noch etwas. In ihrem Herzen fängt sie an und brennt mehr für ein politisch erneuertes Deutschland als für das Reich Jesu Christi, das bekanntlich ja nicht von dieser Welt ist. Und sie weigert sich, für die Regierung und Bundeskanzler zu beten. Als der Pastor ihrer Gemeinde sie darauf anspricht, erwidert sie: Was die da in Berlin tun, ist so katastrophal, für die bete ich nicht. Die Frau spürt, dass sie ihre eigenen Interessen und Gefühle über das Wort Gottes stellt und im Ungehorsam lebt. Aber sie will nicht davon lassen. Sie lässt zu, dass sie von ihren starken Gefühlen mitgerissen wird. Was wir hier haben, sind ganz unterschiedliche Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensumständen, die eigene ungeistliche Interessen gegen Jesus durchsetzen. Sie folgen der Kain-Linie. Sie spüren, dass das nicht in Ordnung ist und ihre Anbetung verfälscht. Sie spüren, dass bei ihnen Gottesdienst und Leben nicht zusammenpassen. Aber und im tiefsten Inneren sind sie auch unglücklich darüber und können doch nicht davon lassen. Wie geht man nun mit so einer Situation um, wenn man geistlich wachsen und zu einer geistlichen Persönlichkeit werden will, in deren Leben praktisches Tun und Anbetung im Gottesdienst zusammenpassen? Der erste Schritt ist der, dass wir das Fehlverhalten, das uns längst dunkel bewusst ist, erkennen und dazu stehen. Konkret, wenn uns zum Beispiel unser Ehepartner oder ein guter Freund oder ein Seelsorger in der Gemeinde uns auf unsere falschen Verhaltensmuster anspricht, dann tun wir gut daran, nicht empört und beleidigt alles zurückzuweisen, sondern die Wahrheit anzuerkennen. Ich weiß, dass das schwer ist. Wir sind dann verletzt. Und unser unmittelbarer Impuls ist es, all diese Dinge zurückzuweisen. Ich weiß das. Solche Erfahrungen sind demütigend und schmerzhaft. Und viele scheuen vor diesem Schmerz zurück. Sie wollen die Komfortzone ihres Lebens nicht verlassen. Und damit bringen sie sich aber von vornherein um die Chance, dass das Auferstehungsleben Jesu sie verändert. Und darum, wenn Sie dunkle Wahrheiten in Ihrem Leben erkennen oder wenn jemand Sie darauf anspricht, dann bitte halten Sie den Schmerz und die Demütigung aus. Es geht nicht anders. Und dann, wie geht es dann weiter? Oft wird es gut sein, die ganze verfahrene Situation mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin zu besprechen und gemeinsam alles im Gebet ungeschönt und ehrlich vor Jesus zu bringen, gemeinsam. Oft wird dann auch eigene Sünde zu bekennen sein. Und auch konkrete, neue, praktische Schritte müssen verabredet werden. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 16 steht, bekennt einer dem anderen seine Sünden. Das ist ungeheuer hilfreich, was die Bibel hier anbietet und hat mit der katholischen Kirche und dem Missbrauch der Beichte, der dort betrieben wird, nichts zu tun. Wir wollen das Kind bitte, bitte nicht mit dem Bade ausschütten. Sünden, die tief in mir stecken, da ist es gut, sie in Gegenwart eines Seelsorgers vor Jesus zu bekennen und sich dann auch konkret und laut, also für die Ohren hörbar, die Vergebung zusprechen zu lassen. Das ist eine enorme Hilfe für das geistliche Wachstum. Und wir schneiden uns selbst ins eigene Fleisch, wenn wir das einfach abweisen, nur weil wir spüren, dass es dann ernst wird. Also es wird manches zu bekennen und zu besprechen sein. Und dann kommt das Entscheidende, wir versinken dann nicht in Schuldgefühlen oder Selbstvorwürfen, sondern wir richten unseren inneren Blick, unseren inneren Fokus konsequent auf Jesus. Der, so wissen wir, lebt in uns. Das ist ein Fakt und das ist die Wahrheit. Und wir umarmen jetzt diese Wahrheit und halten uns an ihr fest. Wir gehen eingeübte falsche Verhaltensweisen durch den Glauben an. Wir probieren neue Schritte aus. Wir erleben Erfolge, aber auch Rückschläge. Wir begreifen, dass alte eingefahrene Verhaltensmuster sich nicht so schnell ändern lassen. Aber in Erfolgen und Rückschlägen machen wir nicht den Fehler, nun wieder betrübt in uns hineinzusehen und in uns zu wühlen, sondern unser Blick bleibt auf Jesus gerichtet, den Auferstandenen, der in uns lebt. Auf ihn sehen wir, in Erfolgen und in Rückschlägen, in beidem. Wir halten unseren inneren Blick konsequent auf Jesus gerichtet. Immer wieder danken wir ihm, dass sein Auferstehungsleben auch uns an den neuralgischen Punkten verändern will. Wir bleiben im Lob Gottes, wir bleiben in der Anbetung Gottes, wir bleiben im Danken. Und so bleiben wir fröhlich. So bleiben wir fröhlich. Irgendwann kommt der Tag, wo uns unser Ehepartner oder Freunde oder ein Kollege oder jemand in der Gemeinde darauf ansprechen wird, dass wir uns verändert haben. Das ist dann ein Punkt, wo wir in großer Freude begreifen, dass die Veränderung in uns begonnen hat. Und oft haben wir es gar nicht genau mitgekriegt. Jesus hat sein Auferstehungsleben in uns und durch uns gelebt und Dinge verändert an uns, die uns lange Zeit felsenfest und unveränderbar erschienen sind. Durch den Glauben an ihn ist manches neu geworden. Und Gottesdienst und Leben passen bei uns jetzt schon viel besser zusammen. Nein, wir sind noch nicht perfekt. Aber es passt schon besser. Es passt besser. Wir erleben das Geheimnis geistlicher Charakterbildung in unserem Leben. Und wir staunen. Staunen über die Größe und Freundlichkeit Gottes. Amen. Kann ich noch beten mit uns? Herr Jesus, wir kommen vor dich. Und wir alle wissen, dass wir Sünder sind und dass wir auch sündigen und dass wir alle nicht harmlos sind. Wir wissen auch, dass unsere eigene Kraft so begrenzt ist. Und darum danken wir dir, dass du uns durch dein sühnendes Sterben am Kreuz erlöst hast, dass du sogar in uns wohnst. Und dass dein Auferstehungsleben groß werden will in uns und durch uns. Herr, hilf uns, dass wir nicht Nabelschau betreiben, sondern in jedem neuen Alltag immer wieder auf dich sehen, dich loben, dich anbeten, mit Worten, in Gedanken, mit Liedern, wie auch immer. Du bist der Herr. Wir richten unseren Blick auf dich und wissen, mit dir ist immer Veränderung möglich. Herr, hilf uns, dass wir im Blick auf dich leben und fröhlich werden daran. Danke, dass du uns siehst und dass du uns lieb hast und dass sich daran nichts ändert. Amen.